Guten Tag, Frau Cikan.
Schönen guten Tag, Herr Eichler.
Bis 2050 will Deutschland seine CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 um bis zu 95% verringern. In der Studie kommen Sie und Ihre Mitarbeiter zu dem Ergebnis, dass das nur möglich ist, wenn im Verkehr so gut wie gar kein CO2 mehr ausgestoßen wird. Bedeutet das jetzt, dass in anderen Sektoren, beispielsweise in der Industrie, bereits alles getan wurde, um CO2 einzusparen?
Nein, alle Sektoren müssen weiterhin alles unternehmen, um CO2 zu reduzieren. Jedoch, wenn wir den Verkehrssektor anschauen, da haben wir bisher unsere Hausaufgaben einfach nicht gemacht. Die CO2-Emissionen sind heute genauso hoch wie 1990 im Verkehrsbereich und da sind die anderen Sektoren uns um Längen voraus, muss man ganz klar sagen. Das heißt also nicht, die anderen Sektoren müssen nichts mehr tun und wir im Verkehr müssen am meisten nutzen, sondern alle sind gefordert, wenn wir die Klimaschutzziele vor dem Hintergrund des neuen Pariser Ziels für das Klimaabkommen erreichen wollen, dann müssen alle an einem Strang ziehen und der Verkehr muss deutlich mehr seine Hausaufgaben machen als bisher.
Und es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass wenn man weniger CO2 ausstoßen will, vor allem auf den Verkehrssektor gucken muss. Warum ist dieser Sektor trotzdem bis heute einer der größten Klimasünder?
Also wir sind am meisten abhängig oder der größte Teil der Energie, die wir einsetzen, stammt aus fossilen Quellen. Also Sie hatten es in der Anmoderation ja auch gesagt, aus Benzin und Diesel und Kerosin, die fossilen Ursprungs sind und die verfeuern wir und damit wird das CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. Der Anteil der sogenannten erneuerbaren Energien im Verkehr ist da noch relativ klein und in unserer Studie, die wir vorgestellt haben, machen wir einen Weg auf, wie man bis 2050 es tatsächlich schaffen kann, auch den Verkehr treibhausgasneutral zu bekommen.
Nun sagt ja die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautsberger, sogar, dass es im Verkehr seit 1990 keine CO2-Reduzierung gegeben habe. Warum nicht? Hat die Politik in diesem Bereich bisher keine klaren Vorschriften festgelegt oder gibt es diese, aber die werden einfach nicht eingehalten?
Der Fakt ist einfach der, dass der Verkehr so stark gewachsen ist. Also der Verkehr hat sich schon angestrengt. Wir haben durchaus durch die CO2-Gesetzgebung gewisse Effizienzen erzielt. Wir sind auch immer wieder dran, zu versuchen, Verkehre zu vermeiden und auf umweltfreundlichere Verkehrsträger zu verlagern. Aber die bisherigen Anstrengungen reichen bei Weitem nicht aus, weil das Verkehrswachstum alle Effekte wieder auffrisst. So ist zum Beispiel die Tendenz auch zu beobachten, dass eben die Größe der Autos zunimmt und damit natürlich auch wieder die Spritschlucker einen höheren Anteil haben und in der Summe einfach noch mehr verbraucht wird, obwohl vielleicht insgesamt das System effizienter und effektiver geworden ist.
Jetzt sagt die Studie ja nicht nur, dass im Verkehrssektor etwas getan werden muss, sondern auch wie. Konkret steht dort, dass im Verkehr komplett auf fossile Kraftstoffe wie Benzin verzichtet werden soll. Wie realistisch ist es denn, dass das wirklich umgesetzt wird?
Ja, ich bin natürlich keine Wahrsagerin für die Zukunft. Was wir hier gemacht haben, ist eine wissenschaftliche Studie. Basierend auf den Szenarien, die die Forschungsnehmer hier gerechnet haben, konnten wir zeigen, dass es möglich ist. Ich meine, wie realistisch es tatsächlich die Umsetzung ist, diese Frage kann ich nicht beantworten. Da müsste man in die Glaskugel schauen. Ich kann nur dafür werben, dass wenn wir es mit dem Klimaschutz und unserer Erde und der Verantwortung für die nächsten Generationen ernst nehmen, wir tatsächlich auch im Verkehr dringend etwas tun müssen. Und wir zeigen einen Weg auf, wie das gehen kann, indem man zuerst versucht, die Verkehre, die unnötig sind, zu vermeiden. Dann die Verkehre, die noch da sind und die eben unbedingt gemacht werden müssen, auf umweltfreundliche Verkehrsträger, in dem Fall treibhausgasneutrale Verkehrsträger, zu verlagern. Und ja, den Rest, der dann immer noch bleibt, also das haben unsere Studien auch gezeigt, man kann nur 40-60% einsparen durch Vermeiden, Verlagern und Effizienzsteigerung. Den Rest, der dann immer noch bleibt, also wofür wir Energie brauchen, der sollte einfach nicht mehr mit fossiler Energie befeuert werden, sondern mit Energie aus erneuerbaren Quellen.
Jetzt ist es ja bereits groß durch die Medien gegangen, dass es deshalb eben zu einem Auskommen könnte für Diesel- und Benzinmotoren. Alternativen gibt es ja theoretisch genug. Was denken Sie denn, welche da von der Automobilindustrie am ehesten aufgenommen werden sollten oder auf welche man sich da konzentrieren sollte?
Bis 2050 ist natürlich ein langer Weg und wir wissen, dass gerade auch in der Automobilindustrie die Umlaufzyklen jetzt nicht unbedingt ein Jahr betragen, sondern die sind durchaus zwischen 10 und 15 Jahren, wenn ein Produkt neu entwickelt wird. Ich rate der Automobilindustrie oder das sagt auch das Umweltbundesamt, dass man dringend in die Elektromobilität ganz massiv einsteigt, weil das auf jeden Fall eine effektive und effiziente Möglichkeit ist, die Energie direkt umzusetzen, ist auch dann die kostengünstigste auf lange Sicht. Und die zweite Möglichkeit für Fahrzeuge, die eben beispielsweise dann nicht elektrisch fahren können, wie eben möglicherweise Schiffe und Flugzeuge, da empfehlen wir auf sogenannte synthetische Treibstoffe, die aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Da ist so ein Stichwort, ist Power to Gas, Power to Liquid, umzusteigen. Also im Grunde diese Forderung der Medien, die letzte Woche ja durch die Presse gegangen ist, dass das Aus für den Benziner oder den Diesel bevorsteht, ist so nicht ganz richtig. Man müsste es ergänzen und sagen, ja, das Aus für den fossilen Benzin- und Dieseltreibstoff. Das sehen wir tatsächlich in 2050.
Nicht nur Privatautos, sondern vor allem auch der Güterverkehr durch LKWs verursacht ja den höchsten CO2-Ausstoß. Das UBR hat auch hierfür einen Lösungsvorschlag entwickelt, wie der bis 2050 verringert werden kann. Können Sie uns den kurz erklären?
Ja, eine ganz wichtige Stellschraube ist natürlich, ganz viele Güter, die möglich sind, auf die Bahn zu verlagern. Weil Sie wissen ja selbst, die Bahn fährt heute schon zu Großteilen elektrisch. Also da kann man den Strom eigentlich direkt auch erneuerbar erzeugen und wäre damit treibhausgasneutral. Bisher ist es aber so, dass die Bahn einen Marktanteil von etwa 17-18% hat und dass das natürlich deutlich gesteigert werden müsste. Unsere Studie zeigt, dass eine Steigerung auf 25% möglich ist in 2030, also schon nochmal ein deutlicher Schritt. Das ist eine Verzweieinhalbfachung der Güterverkehrsmengen, die wir heute auf der Bahn transportieren, also schon ein riesiger Zuwachs. Aber es bleibt ja immer noch eine ganze Menge übrig, die wir dann doch noch auf der Straße transportieren müssen. Und für diese, ja, den größeren Teil auch der Güter, haben wir eine Option analysiert. Das ist der sogenannte Oberleitungs-Hybrid-LKW, mit dem man Güter transportieren könnte. Also Sie müssen sich vorstellen, eine Oberleitung auf den deutschen Autobahnen oder auf so einem Kernnetz. Und in den Zwischenstrecken fährt dann dieser Hybrid-LKW mit einem Elektromotor, der über die Oberleitung vorher aufgeladen worden ist. Das ist durchaus eine Möglichkeit, auch da zu einem treibhausgasneutralen Güterverkehr zu kommen. Aber ganz wichtig ist es im Vorfeld, bevor man in all diese Energieversorgungsoptionen denkt, an das Vermeiden und das Verlagern zu denken. Das ist wie so ein Mantra, was wir als Umweltbundesamt immer vor uns hertragen. Also zuerst ist es ganz wichtig, natürlich auch zu gucken, wie kann man nochmal Effizienzpotenziale heben und auch die umweltfreundlicheren Verkehrsträger ja bevorzugen, im Sinne von die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, sodass dann eben beispielsweise auch Güter auf die Bahn verlagert werden. Heutzutage ist es so, dass ja die Bahn eher darauf setzt, den Güterverkehr zusammenzustreichen. Das ist ja eigentlich kontraproduktiv. An sich brauchen wir einen Ausbau der Schieneninfrastruktur. Wir brauchen eine Maut, die in einer Form den Schienenverkehr so attraktiv darstellt, dass sie auch für Kunden interessant werden, auf der Schiene zu transportieren. Also wir als Umweltbundesamt empfehlen eine Maut für alle LKWs, also alle Größenklassen und auch auf allen Straßen in Deutschland, um da die Kosten gerecht anzulasten. Also das Stichwort ist immer die Anlastung der externen Kosten. Dann kann man sozusagen die Bahn durch die entsprechenden Rahmensetzungen so weit fördern, dass das auch attraktiv wird, muss aber auch die Infrastruktur ausbauen. Und im Bundesverkehrswegeplan sind etwa 42% der Mittel vorgesehen, die für den Erhalt und Ausbau des Schienennetzes eingesetzt werden sollen. Das ist aus unserer Sicht noch deutlich zu wenig. Da müsste man, wenn man dieses Ziel für 2050 ernst nimmt, jetzt die richtigen Weichen stellen. Das hieß auch mehr Geld für die Schieneninfrastruktur. Und ein anderer Punkt ist die Förderung des kombinierten Verkehrs. Also wenn man von der Schiene auf die Straße beziehungsweise von dem Schiff auf die Schiene umlädt, dafür braucht man Terminals, dafür braucht man gegebenenfalls auch eine stärkere finanzielle Förderung von diesen sogenannten kombinierten Verkehr-Umschlaganlagen. Wenn man an diesen vielen Stellschrauben dreht, Sie merken schon, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die man machen muss, dann haben wir eine Chance in 2050 auch mit dem Güterverkehr treibhausgasneutral zu werden. Aber wir müssen jetzt damit beginnen, die richtigen Weichen zu stellen.
Die Autoindustrie zittert, denn laut einer Studie des Umweltbundesamtes wird Deutschland seine Klimaschutzziele bis 2050 nur erreichen, wenn im Verkehr keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden, also auf fossile Kraftstoffe wie Diesel oder Benzin komplett verzichtet wird. Wie sich das umsetzen lässt, darüber habe ich mit Katrin Cikan vom Umweltbundesamt gesprochen. Sie leitet das Fachgebiet Umwelt und Verkehr, das für die Studie verantwortlich ist. Vielen Dank.
Gerne.